Hey Leute, willkommen zurück bei einer weiteren Episode Insolito. Das hier ist ein relativ generisches Intro, das kann ich ja ehrlich so sagen, weil es gibt auch nicht viel zu sagen. Also ich glaube nicht, dass ihr jedes Mal wissen wollt, wie es mir geht, was ich so gemacht habe und was so die Pläne für die Zukunft sind. Und wenn doch, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, wie das hier funktioniert beim Podcast, aber irgendwie könnt ihr mir ja etwas hinterlassen. Ansonsten einfach bei Instagram. Der Link dazu ist auch in der Infobox. Wie schon gesagt, gibt es nicht viel zu sagen, außer, dass ihr mich auch gerne bei YouTube abonnieren könnt. Dafür könnt ihr auch dem Link in der Infobox folgen oder bei YouTube einfach Insolito eingeben. All die Podcasts, die hier kommen, sind einfach die Tonspuren von den Videos, die es auf YouTube gibt. Also auf YouTube sind sie auch visuell aufbereitet. Also wenn ihr die Videos schon früher sehen wollt, schaut einfach bei YouTube vorbei. Ja, dann geht's jetzt auch schon los mit der heutigen Episode. Am 24. Dezember 1989 haben Carla Homolka und Paul Bernardo allen Grund zur Freude. Die beiden sind seit 2 Jahren ein Paar und haben sich am Heiligabend verlobt. Die beiden kommen aus Scarborough, einer Stadt in Ontario in Kanada. Dort haben sie sich 1987 in einem Restaurant kennengelernt. Da war Paula 23 Jahre alt, Carla gerade einmal 17. Trotz des Altersunterschiedes scheint die Beziehung gut zu laufen. Während das Jahr 1989 für die beiden mit der Verlobung also auf einem Höhepunkt endet, werden die beiden 1990 von der bitteren Realität eingeholt. Paul verliert seinen Job als Buchhalter. Er versucht durch Zigarettenschmuggel wenigstens etwas Geld dazu zu verdienen. Doch die Stimmung zwischen Paul und Carla ist längst nicht mehr so rosig wie noch vor ein paar Monaten. Immer wieder kommt es zwischen den beiden zu Streitereien. Pauls Arbeitslosigkeit trägt dazu bei. Und das junge Paar hat mit noch mehr Problemen zu kämpfen. Im kanadischen Scarborough geht seit Monaten die Angst um. Immer wieder kommt es zu Vergewaltigungen und jedes Mal kann der Täter entwischen. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem sogenannten Scarborough Rapist. Und sehr zum Unmut von Carla und ihrem Verlobten passen einige Hinweise zu Paul. Dieser muss sich im November 1990 einer Befragung unterziehen. Aber er stellt den Ermittlern bereitwillig Haar, Blut und Speichelproben zur Verfügung. Noch mehr Ärger kann er derzeit wirklich nicht gebrauchen, schon gar nicht mit der Polizei. Paul kann die Polizeistation nach den Befragungen wieder unbescholten verlassen. Vermutlich zu seiner großen Erleichterung. Denn schon bald steht das Weihnachtsfest an, das er mit seiner Verlobten und deren Familie feiern möchte. Und Carla hat für Paul ein Weihnachtsgeschenk geplant. Ihre eigene kleine Schwester. Paul und Carlas Beziehung beginnt im Jahr 1987 sehr überstürzt. Noch am Abend ihres Kennenlernens schlafen sie zum ersten Mal miteinander. Und Carla gesteht Paul ihre Liebe. Die sexuelle Beziehung der beiden ist von ihren sadomasochistischen Vorlieben geprägt. Paul freut sich darüber, dass seine jüngere Freundin alles mitmacht, worum er sie bittet. Paul lernt recht schnell Carlas Familie kennen und fühlt sich bei den Homolkas schon bald wie zu Hause. Carla ist die älteste von 3 Schwestern und führt das Leben eines Highschool-Mädchens, wie es kein Hollywood-Drehbuch besser schreiben könnte. Sie ist hübsch, bei allen beliebt, hat viele Freunde und wird als intelligent und tierlieb beschrieben. Carla ist auch eine Musterschülerin und extrem ehrgeizig. Dabei ist es ihr besonders wichtig, die Kontrolle über alles zu behalten. Als sie in die 9. Klasse kommt, ändert sich das aber. Die Perfektion langweilt sie mittlerweile. Sie interessiert sich zunehmend für den Tod und das Dunkle, verletzt sich selbst und trinkt regelmäßig Alkohol. Dabei äußert sie gegenüber einer Freundin sogar, dass sie gern mal eine andere Person mit einem Messer verletzen wolle. Sie erfindet sich als rebellische Teenagerin neu und bricht immer wieder die von ihren Eltern aufgestellten Regeln. Vor allem von ihrem Vater bekommt Carla dafür zunehmend Ärger. Doch abgesehen davon scheinen ihre Eltern und ihre Schwestern nichts von ihren dunklen Gedanken zu ahnen. Nach Carlas Schulabschluss arbeitet sie in einer Tierklinik. Dort wirkt sie höflich, versteht sich gut mit allen und ist sehr unkompliziert. Als sie mit ihrem 6 Jahre älteren Freund zusammenkommt, sind ihre Eltern sogar erleichtert. Der junge Mann steht fest im Leben und hat sicherlich einen guten Einfluss auf ihre Tochter. Das denken sie zumindest. Mit seinem charmanten Charakter und seiner lässigen Art ist Paul allseits beliebt. So werden Carla Homolka und Paul Bernardo später ihren berüchtigten Spitznamen bekommen. Mit ihrer perfekten Außendarstellung erinnern sie unweigerlich an Barbie und Ken. Paul verbringt die meiste Zeit bei Carla zu Hause. Er übernachtet meistens dort und ist fest in das Familienleben integriert. In seinem eigenen Umfeld läuft es nicht allzu gut. Zu seiner Mutter hat er kaum Kontakt und als Kind hatte er einen Sprachfehler, für den er von Gleichaltrigen geärgert wird. Sein Selbstbewusstsein leidet sehr darunter. Als Junge kann er sich zunächst nur nonverbal verständigen. Es braucht jahrelange Therapiesitzungen, bis er das Sprechen lernt. Zu Hause misshandelt sein Vater seine Mutter regelmäßig und missbraucht Pauls kleine Schwester Debbie. Das Verhältnis zwischen Pauls Mutter und seiner Schwester leidet darunter. Nicht jedoch, weil seine Mutter sich um Debbie sorgt. Sie ist eifersüchtig auf ihre eigene Tochter, weil ihr Mann sie regelmäßig missbraucht und ihr somit mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihr selbst. Häusliche Gewalt ist bei dem Bernardos Alltag. Als Paul 16 Jahre alt ist, findet er heraus, dass der Mann, den er für seinen Vater hielt, nicht sein biologischer Vater ist. Von seiner Mutter wird er daraufhin mehrfach aufs Übelste beschimpft. Er sei aus einer unbedeutenden Affäre entstanden und dementsprechend weniger wert als seine Geschwister. Daraufhin entwickelt er einen starken Hass gegen seine Mutter. Als Paul erwachsen wird, zeigt er Verhaltensauffälligkeiten, wird schnell wütend und reagiert extrem. Doch all das geschieht hinter einer perfekten Fassade. Paul ist ein Mädchenschwarm. Nachdem er von seiner ersten Freundin Nadine mit seinem besten Freund betrogen wird, intensivieren sich seine negativen Züge. Er und seine Freunde versuchen sich als Pickup-Artists und machen es sich zur Aufgabe, mit möglichst vielen Mädchen zu schlafen. Dabei machen sie auch vor dreisten Lügen und manipulativem Verhalten nicht Halt. Mit dem Beginn seiner Universitätslaufbahn in Toronto werden Pauls Fantasien und Gedanken jedoch zunehmend dunkler. Er demütigt die Frauen, die er datet, insbesondere in der Öffentlichkeit und wird handgreiflich. Auch beim Sex wird Paul regelmäßig gewalttätig und droht den Frauen, er würde sie umbringen, sollten sie jemandem davon erzählen. Irgendwann beginnt er damit, in die Wohnungsfenster fremder Frauen zu schauen und sie zu beobachten. Als er mit Carla Homolka zusammenkommt, bemerkt ihr Umfeld davon nicht das Geringste. Für Familie und Freunde ist Paul Bernardo der perfekte Schwiegersohn, der freundlich und zuvorkommend auftritt und sich rührend um Carla kümmert. Sowohl Carlas Eltern als auch ihre jüngeren Schwestern Tammy und Laurie verstehen sich sehr gut mit Paul. Der junge Mann ist wortgewandt und offen. Immer wieder flirtet er auch mit der 15-jährigen Tammy, die gerne über die vermeintlichen Schickereien zwischen dem zukünftigen Schwiegersohn und der jüngeren Tochter lacht. Paul scheint Carla gut zu behandeln. Er macht Ausflüge mit ihr, verbringt gern Zeit mit seiner Freundin und macht ihr Geschenke. Freundinnen erzählt Carla, dass sie nicht glücklicher sein könnte. Doch einmal entdeckt ihre Freundin Lisa eine merkwürdige Liste in Carlas Zimmer. Darauf steht Folgendes: Lass nie jemanden wissen, dass unsere Beziehung alles andere als perfekt ist. Widersprich Paul nicht. Sei eine perfekte Freundin für Paul. Wenn Paul nach einem Drink fragt, bring ihm schnell und fröhlich ein. Vergiss nicht, dass du dumm bist. Vergiss nicht, dass du hässlich bist. Dass du fett bist. Ich weiß nicht, warum ich dir das alles sage. Du wirst dich nie ändern. Carlas Freunde wissen zwar, dass es zwischen ihr und ihrem Freund durchaus mal etwas gröber zugeht, doch sie können kaum ahnen, wie tiefgreifend die unterschiedlichen Machtverhältnisse in der Beziehung der beiden sind. Paul möchte Carla auf jeder Ebene kontrollieren und die vollständige Macht über seine Freundin haben. Doch selbst das reicht ihm nach einigen Monaten Beziehung nicht mehr aus. Denn es gibt vor allem eine Sache, an der Paul sich stört. Als die beiden sich kennenlernen, ist Carla keine Jungfrau mehr. Das passt nicht zu seinen sexuellen Fantasien. Das macht er Carla auch mehr als deutlich. Aber anstatt sich zu trennen, überlegt sie fieberhaft, wie sie ihren 6 Jahre älteren Freund trotzdem zufriedenstellen könnte. Doch Pauls Neigungen sind nicht die einzige Heimlichkeit der beiden. Denn Paul weiß, dass er bei seinem Polizeiverhör im November 1990 großes Glück hatte. Er hat der Polizei seine Speichel- und Blutproben bereitwillig übergeben, obwohl sie ihn so überführen könnten. Denn Paul Bernardo ist tatsächlich der gesuchte Scarborough Rapist. Kurz vorweg, in dieser Dokumentation wird es um sexuellen Missbrauch und extreme Gewalt gehen, auch gegen minderjährige Personen. Wenn ihr das nicht gut ertragen könnt oder das irgendwelche Erinnerungen triggert, dann setzt dieses Video am besten aus. Der erste bekannte Angriff des Scarborough Rapist erfolgt am Morgen des 4. Mai 1987. Das ist einige Monate vor dem Kennenlernen von Paul Bernardo und Carla Homolka. Als die 21-jährige Chelsea gerade ganz in der Nähe ihres Elternhauses aus einem Bus aussteigt, wird sie angegriffen. Der Mann packt und überwältigt sie und vergewaltigt die junge Frau brutal. Erst nach einer halben Stunde, als Chelseas Vater das Licht auf der Veranda einschaltet, endet der Übergriff. Allein in der darauffolgenden Woche gibt es 2 weitere Attacken dieser Art. Diese laufen nach einem ähnlichen Muster ab. Alle geschädigten Mädchen und Frauen sind zwischen 15 und 21 Jahren alt. Die werden vom Täter brutal geschlagen, vergewaltigt und beschimpft. Allen droht der Täter, sie sollten auf keinen Fall zur Polizei gehen. Daraus leitet die Polizei ab, dass es sich um einen Serientäter handelt. Die Medien geben dem Unbekannten schon bald darauf den Spitznamen Scarborough Rapist. Denn Scarborough in Ontario ist der Bezirk, an dem er am meisten zuschlägt. Und mit der Zeit hängt die Angst vor dem Angreifer über der Stadt, denn die Attacken häufen sich immer weiter. Die Vergewaltigungsserie wird sich über insgesamt 5 Jahre ziehen, in denen Paul Bernardolz, das gefürchtete Phantom, mindestens 19 Straftaten begeht. Und bei der Zahl, die ich gerade genannt habe, handelt es sich nur um die Vergewaltigungen, die auch zur Anzeige gebracht wurden. Es ist also möglich, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist. Erst im Mai 1990 kann eine Zeugin eine detaillierte Täterbeschreibung geben. Zu diesem Zeitpunkt treibt der Serientäter bereits seit 3 Jahren sein Unwesen. Auf Basis der abgegebenen Beschreibung wird dann ein Phantombild erstellt. Ein Bekannter von Paul Bernardo gibt der Polizei einen Hinweis. Denn das Bild erinnert auffällig stark an Paul. Daraufhin wird er 2-mal von der Polizei befragt. Eine von Pauls Ex-Freundinnen, Jennifer, hat sich ebenfalls mehrfach bei der Polizei gemeldet. Paul habe sie brutal vergewaltigt, körperlich misshandelt und ihr gedroht, sie zu verletzen. Außerdem gab sie zu bedenken, dass einige Merkmale des gesuchten Scarborough Rapist mit Paul übereinstimmen. Der gesuchte Täter fuhr einen weißen Capri, ebenso wie Paul. Nicht nur sieht er dem Phantombild ähnlich, er wohnt sogar in der Gegend um Scarborough. Bei den Befragungen räumt Paul tatsächlich ein, dass er dem Phantombild ähnlich sieht. Er gibt sich verständnisvoll für die Nachfragen der Polizei und kooperiert. In diesem Zuge gibt er dann auch freiwillig seine Speichel- und Blutproben ab. Allerdings ist er damit einer von Hunderten. Und da Paul der Polizei nicht sonderlich verdächtig vorkommt, hat seine Probe keine Priorität bei der Überprüfung. Damals ist die Technik noch nicht so gut entwickelt wie heute und die Untersuchung aller eingereichten Proben zieht sich über Jahre. Mit seinem Charme hat Paul es tatsächlich geschafft, die Polizei hinzuhalten. Und das, obwohl Jennifer ihn anzeigte und eine weitere Ex-Freundin bereits eine Unterlassungserklärung gegen ihn erwirkt hatte. Paul Bernardo kann als Scarborough Rapist zunächst also ungestört weiter schwere Straftaten begehen. Doch irgendwann reicht ihm das nicht mehr. Er möchte seine verstörenden Bedürfnisse noch weiter befriedigen. Und seine Verlobte Carla hilft ihm dabei. Es ist schwierig, sich vorzustellen, was im Kopf von Carla Homolka vorgegangen ist. In einigen Quellen heißt es, sie habe gewusst, dass ihr 6 Jahre älterer Freund ein Serienvergewaltiger ist. In anderen heißt es, sie habe keine Ahnung davon gehabt. Was Carla definitiv weiß, ist, dass Paul immer wieder mit ihrer erst 15 Jahre alten Schwester flirtet. Und er erzählt ihr sogar, dass er nachts immer wieder in Tammys Zimmer schleicht, sie im Schlaf beobachtet und onaniert. In all dem scheint Carla keinen Grund zu sehen, ihren Freund anzuzeigen oder zu verlassen. Vielmehr scheint sie zu versuchen, Pauls kranken Fantasien irgendwie gerecht werden zu können. Er kontrolliert sie immer mehr, schreibt ihr vor, wie sie sich kleiden soll, wie ihre Ernährung auszusehen hat und wie Carla sich verhalten soll. Zeitgleich überhäuft er sie nach wie vor mit Aufmerksamkeiten und Geschenken. Vermutlich könnte man Paul Bernardos Verhalten gegenüber Carla Homolka als klassisches Lovebombing definieren. Bei dieser Dynamik überschüttet der Lovebomber, das wäre hier Paul, seine Partnerin kurz nach dem Kennenlernen mit Zuneigung und Lob. Jedoch nicht aus Liebe, sondern aus dem Wunsch heraus, die Person an sich zu binden und ihr Vertrauen zu wecken. Mit dem langfristigen Ziel, die Partnerin, in diesem Fall Carla, bestmöglich kontrollieren zu können. Carla gibt sich tatsächlich große Mühe, allen Forderungen und Wünschen von Paul nachzukommen. Sowohl im Alltag als auch auf sexueller Ebene. Aber Carla weiß, wie sehr Paul sich daran stört, dass sie keine Jungfrau ist. Also kommt der mittlerweile 19-Jährigen eine grausame Idee. Sie möchte ihrem Freund ihre kleine Schwester Tammy zu Weihnachten schenken. Sie hat noch keine sexuellen Erfahrungen und sieht Carla ähnlich. Somit passt sie zu den perversen Wünschen ihres Freundes. Außerdem ist Paul schon länger auf die 15-jährige Schwester von Carla fixiert. Es geht sogar so weit, dass er Carla darum bittet, beim Sex so zu tun, als sei sie Tammy. Tammy Homolka wird am 1. Januar 1975 geboren. Sie besucht die Sir Winston Churchill Secondary School und geht in die 10. Klasse. Tammy ist besonders sportbegeistert. Sie liebt Fußball, ist aber auch eine gute Läuferin und allgemein athletisch begabt. Schon im Juli 1990 hatten Carla und Paul versucht, Tammy zu überwältigen. Damals hatte Carla Nudeln für die gesamte Familie gekocht und in Tammys Portion ein Beruhigungsmittel gegeben. Die beiden hofften, dass Tammy dadurch tief einschlafen würde und Paul sich ungestört an ihr vergehen könnte. Doch während Paul sich ihr annäherte, wird Tammy wach. Aber das wird nicht der letzte Versuch bleiben. Am 23. Dezember 1990 sitzt die Familie Homolka gemütlich zusammen. Auch Paul Bernardo ist dabei. Es ist noch ein Tag bis Heiligabend und die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Die Familie trinkt zur Feier des Tages etwas Alkohol. Auch die 15 Jahre alte Tammy darf zu diesem besonderen Anlass etwas trinken. In ein paar Tagen soll sie am 1. Januar ihren 16. Geburtstag feiern. Die 19-jährige Carla mischt ihr etwas Eierlikörpunsch mit rum und die Familie stößt an. Carla und Paul wollen gemeinsam mit Tammy noch einen Film anschauen. Der Rest der Familie ist zu müde. Die Eltern und die jüngste Schwester Lori gehen schlafen. Carla verspricht, Tammy später ins Bett zu bringen. Doch das Paar bringt Tammy nicht in ihr Kinderzimmer, sondern in den Keller. Die 15-Jährige schläft tief und fest. Carla hat nicht nur Rum in den Eierlikörpunsch gemischt, sondern auch Halothan, ein Narkosemittel, das sie von ihrer Arbeit in der Tierklinik hat mitgehen lassen. Im Keller ziehen Carla und Paul das Mädchen aus. Ihre Schwester presst Tammy ein mit Halothan übergossenes Tuch auf die Mundpartie. Während das Mädchen bewusstlos ist, wird es von dem Paar vergewaltigt. Zuerst von Paul, dann von Carla, ihrer eigenen Schwester. Die beiden filmen ihre Tat mit einer Videokamera. Der höllische Plan der beiden funktioniert also, bis Tammy sich auf einmal übergibt. Und kurz darauf hört sie auf zu atmen. Carla hat dem 15 Jahre alten Mädchen viel zu viel Halothan verabreicht. Den beiden muss klar sein, dass es um Tammy nicht gut steht. Sie versuchen, sie wiederzubeleben. Doch es ist zwecklos. Anstatt Hilfe zu holen, versuchen Carla und Paul jedoch zunächst, die Vergewaltigung von Tammy zu verschleiern. Die beiden säubern den Keller, ziehen Carlas Schwester wieder an und bringen sie nach oben in ihr Schlafzimmer. Paul gibt Carla die Schuld an Tammys schlechten Zustand. Sie sei es schließlich gewesen, die Tammy betäubt und scheinbar zu viel Halothan verwendet hatte. Erst als Tammy wieder im Bett liegt, so als sei nichts geschehen, rufen sie um etwa 1.20 Uhr einen Krankenwagen. Während Tammy im Krankenhaus um ihr Leben kämpft, vernichtet Carla die Beweise im Haus der Homolkas. Sie wäscht ihre Kleidung und versteckt die halothangetränkten Tücher. Doch die Hilfe kommt zu spät. Tammy verstirbt am Morgen des 24. Dezember im Krankenhaus. Die Ärzte vermuten eine Alkoholvergiftung. Für sie scheint der Fall klar zu sein. Ein 15 Jahre altes Mädchen, das beim Weihnachtsessen zu stark über die Stränge geschlagen hat. Auf dem Totenschein steht als Todesursache Ersticken an Erbrochenem infolge von Alkoholkonsum. Weitere Untersuchungen an Tammys Leichnam gibt es nicht. Auch die Brandwunden, die durch das Halothantuch in ihrem Gesicht entstanden sind, werden nicht weiter in Augenschein genommen. Die Erklärung der Pathologen ist, dass die Verfärbung auch durch das Übergeben von ihr, also der eigenen Magensäure, kommen könnte. Aber selbst mit der Ermordung von Carlas kleiner Schwester endet Pauls krankhafte Fixierung auf das Mädchen nicht. Carla zieht sich Tammys Kleidung an und die beiden haben Sex in Tammys Bett. Die Tatsache, dass die beiden das Mädchen kurz zuvor gemeinschaftlich brutal missbraucht und getötet haben, scheint sie nicht zu erschüttern. Nach Weihnachten 1990 verlassen Carlas und Tammys Eltern die Stadt. Die beiden machen sich wahnsinnige Vorwürfe, denn sie ahnen nicht, dass ihre eigene Tochter und deren Verlobter für den Tod ihres jüngeren Kindes verantwortlich sind. Tammys Eltern denken noch immer, sie sei an den Folgen des Alkoholkonsums gestorben, den sie ihr ausnahmsweise feierlich erlaubt hatten. Während die Eltern sich eine Auszeit nehmen, um das Trauma von Tammys plötzlichem Tod verarbeiten zu können, zieht die übrige der drei Schwestern, Lori, erst einmal zu den Großeltern. Paul Bernardo mietet ein Haus in der Nachbarschaft St. Catharines. Dort sind er und Carla ungestört. Auch sie zieht dort ein. Denn nach dem Verbrechen an Tammy hat Paul ein noch größeres Verlangen für weitere Grausamkeiten. Paul beklagt sich ständig darüber, dass Tammy ihm für seine sexuellen Fantasien nicht mehr zur Verfügung steht. und er gibt Carla die Schuld an ihrem Tod. Um Paul weiterhin zufriedenzustellen, sucht sie nach einem Ersatz. Carla kennt ein Mädchen, das sie für gut geeignet hält. Jane Doe, der Name wurde geändert, schaut zu Carla auf und freut sich, als sie von ihr eingeladen wird, mit ihr Zeit zu verbringen. Sie lädt Jane zum Essen ein. Die beiden reden mehrere Stunden. Dabei gibt Carla ihr auch alkoholische Getränke, in die sie Beruhigungsmittel gemischt hat. Als Jane ihr Bewusstsein verliert, ruft Carla Paul hinzu. Sie überrascht ihn mit Jane. Die beiden stellen, wie auch schon bei der Vergewaltigung von Tammy, die Videokamera auf, ziehen Jane aus und missbrauchen das Mädchen. Während der gesamten Tat bleibt Jane bewusstlos. Als sie am nächsten Morgen im Gästebett aufwacht, fühlt sie sich krank und hat am ganzen Körper Schmerzen. Doch offenbar hat sie keine Ahnung, was ihr in der letzten Nacht zugestoßen ist. Auch mit diesem schrecklichen Verbrechen kommen Paul Bernardo und Carla Homolka zunächst davon. Es ist Freitag, der 14. Juni 1991. Die 14 Jahre alte Leslie Mahaffey ist bis spät in die Nacht unterwegs. Leslie ist ein aufgewecktes Mädchen und hat eine starke, unabhängige Persönlichkeit. Sie ignoriert aber auch immer wieder die Regeln ihrer Eltern. Sie schwänzt die Schule, klaut ab und an in Geschäften und bleibt oft länger weg, als es ihr erlaubt ist. So auch in dieser Freitagnacht. Es ist kurz nach 2 Uhr, als sie vor dem Haus ihrer Eltern steht. Sie hat keinen Schlüssel dabei und kommt nicht herein. Eigentlich hatte sie eine Freundin gefragt, ob sie bei ihr schlafen könnte. Doch die Freundin glaubte nicht, dass ihre Mutter das erlauben würde. Also fuhr Leslie nach Hause, wo sie nun vor verschlossener Tür steht. Und genau das wird dem Mädchen nun zum Verhängnis. Denn in dieser Nacht ist auch Paul Bernardo draußen unterwegs. Eigentlich sucht er nur nach ein paar Nummernschildern, die er klauen und verkaufen kann. Doch als er Leslie sieht, ändert sich sein Plan. Er spricht sie zunächst ganz ruhig an und fragt sie, ob sie Lust hätte, eine Zigarette zu rauchen. Dann zückt er ein Messer und zwingt die 14-Jährige in sein Auto. Er fährt sie zu sich und Carla nach Hause, verbindet ihr die Augen und zieht sie aus. Auch Carla kommt hinzu. Das Paar schaltet die Videokamera ein und beginnt, das Mädchen brutal zu vergewaltigen. Auf den später sichergestellten Videoaufnahmen sind nicht nur Leslies Schreie zu hören. Während der Folter an Leslie lief laute Musik. Teilweise sang Paul die Songs mit. Immer wieder zwingt er Leslie dazu, zu sagen, wie sehr ihr die Qualen gefallen und dass sie ihn lieben würde. Leslie Mahaffey wird ihr Martyrium nicht überleben. Carla und Paul ermorden sie. Die beiden wollen nicht, dass Leslie sie verraten könnte. Wer von den beiden Leslie ermordet hat, ist nicht bekannt. Die Tatwaffe war vermutlich ein Kabel, mit dem die 14-jährige Schülerin erdrosselt wurde. Sie verstecken die Leiche des Mädchens im Keller des kleinen Hauses. Noch am Tag des Mordes kommen Carlas Eltern und ihre Schwester Lori zu Besuch. Als der Familienbesuch vorüber ist, beginnt Paul Leslies Leichnam zu zerstückeln. Von seinem Großvater hat er sich eine Kreissäge geliehen, mit der er den Körper der Jugendlichen in kleine Stücke teilt. Die sterblichen Überreste von Leslie mischen Carla und Paul in Zement. Als die Mischung ausgehärtet ist, entsorgen sie die gesamten 10 Zementpakete einige Tage später im Lake Gibson. Das versuchen sie zumindest. Aber einige der Pakete tauchen wieder auf. Am 29. Juni 1991 heiraten Carla und Paul. Doch während die beiden in einer märchenhaften weißen Kutsche vor der Kirche vorfahren und sich das Jawort geben, bekommt ihr mörderisches Doppelleben langsam Risse. Am selben Tag finden ein Angler und sein Sohn mehrere der Zementblöcke am Ufer des Lake Gibson. Sofort alarmieren sie die Polizei, die die Pakete untersucht und mit Schrecken die Leichenteile darin entdeckt. Da Leslies Gebiss noch vollständig erhalten ist, können sie die vermisste 14-Jährige mittels eines Zahnabgleichs identifizieren. Doch die Ermittler kommen Paul Bernardo und Carla Homolka noch nicht auf die Schliche. Nach dem Mord an Leslie wiederholen Carla und Paul ihr Verbrechen an Jane Doe noch einmal. Wieder laden sie das jüngere Mädchen nach Hause ein. Wieder verabreichen sie ihr Alkohol und Beruhigungsmittel, bis sie einschläft. Dann stellen sie ihre Videokamera auf und vergehen sich an ihr. Als Jane am nächsten Morgen aufwacht, kann sie sich an nichts erinnern. Am 16. April 1992 wird Kristen French auf dem Parkplatz ihrer Kirche von einer jungen, hübschen Frau angesprochen. Sie winkt Kristen an ihr Auto heran und fragt nach der Richtung. Kristen ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt. An ihrer Highschool ist die beliebte Schülerin im Ruderteam und eine talentierte Schlittschuhläuferin. Als sie sich zu der Frau runterbeugt und ihr auf der Straßenkarte den Weg zeigen möchte, kommt auf einmal ein Mann dazu. Von hinten hält er ihr ein Messer an den Hals und zwingt sie dazu, in den Wagen einzusteigen. Kristen French ist die nächste Geschädigte von Carla und Paul. Als die Schülerin nicht nach Hause kommt, rufen Kristens Eltern sofort bei der Polizei an und melden sie als vermisst. Zwar suchen die Ermittler nach dem Mädchen und es werden potenzielle Zeugen auf ihrem Schulweg befragt, doch sie können Kristen nicht finden. Paul und Carla halten die Schülerin über die Ostertage fest. Immer wieder missbrauchen sie Kristen sexuell. Von Anfang an muss für die beiden wohl feststehen, dass Kristen aus ihrer Sicht nicht überleben darf. Denn anders als Leslie werden ihr nicht die Augen verbunden. Sie hat Paul und Carla gesehen und könnte sie jederzeit wiedererkennen. Die beiden sehen in den Nachrichten sogar Berichte über Kristens Entführung. Der Fall ist in den Medien sehr präsent und schockiert die Öffentlichkeit. Vor allem, weil zuvor schon Leslie Mahaffey ermordet und zerstückelt wurde. Wieder filmt das Paar seine Taten. Auf den Videotapes ist zu sehen, dass Kristen versucht, mit den beiden zu kooperieren. Sie scheint sich zu erhoffen, dadurch besser von ihnen behandelt zu werden. Doch je kooperativer Kristen ist, desto sadistischer wird Paul. Am Ostersonntag wird Kristen von Paul und Carla ermordet. Sie wird vermutlich mit demselben Kabel erdrosselt wie zuvor die 14-jährige Leslie. Paul und Carla sind an diesem Tag zum Familienessen eingeladen und wollen ihr Opfer nicht allein zurücklassen. Daher entschließen sie sich dazu, die 15-Jährige zu ermorden. Sie legen ihre unbekleidete Leiche in einem Straßengraben nahe eines Friedhofs ab. Es ist derselbe Friedhof, auf dem Leslie beerdigt wurde. Ihre Leiche wird am 30. April, 2 Wochen nach ihrem Verschwinden, gefunden. Unterdessen wird Paul auch gegenüber seiner Ehefrau Carla immer brutaler. Nicht nur stellt er weiterhin Regeln auf und verlangt von ihr, über seine Taten als Scarborough Rapist zu schweigen und ihm teilweise dabei zu helfen. Auch wird er immer öfter handgreiflich gegenüber Carla. Er misshandelt sie so schwer, dass sie sich mehrmals in ärztliche Behandlung begeben muss. Als sie nach einer von Pauls Attacken wieder ins Krankenhaus eingeliefert wird, ergreift Carla die Flucht. Sie kehrt nach dem Krankenhausaufenthalt nicht nach Hause zu ihrem Mann zurück. Stattdessen kommt sie bei ihrem Onkel unter. Dann passiert endlich das, was eigentlich schon Jahre zuvor hätte geschehen müssen. Die DNA-Probe, die Paul Bernardo mehr als 2 Jahre zuvor abgegeben hat, wird ausgewertet. Und mit Schrecken muss die Polizei feststellen, dass sie den mutmaßlichen Scarborough Rapist hat laufen lassen. Der DNA-Abgleich zwischen Paul Bernardo und dem Serientäter fällt positiv aus. Er ist der gesuchte Mann. Ungefähr zur selben Zeit vertraut Carla sich ihrem Onkel an. Zwar erzählt sie ihm, dass Paul der gesuchte Scarborough Rapist ist, von der Tatbeteiligung seiner Nichte ahnt ihr Onkel jedoch nichts. Der Verwandter bringt Carla dazu, Paul bei der Polizei anzuzeigen. Das bekommt nun auch der Ermittler mit, der den Fall des Scarborough Rapers bearbeitet. Er entscheidet sich dazu, Paul zu observieren. Gleichzeitig wird Carla Homolka damit konfrontiert, dass ihr Mann unter Verdacht steht, der Scarborough Rapers zu sein. Auch dass dieser Serientäter der Mörder von Leslie Mahaffey und Kristen French sein könnte, ist den Ermittlern inzwischen klar geworden. Am 19. Februar 1993 starten die Ermittler eine große Suchaktion im Haus von Paul und Carla. Dabei finden sie von Paul verfasste Dokumente, die die Taten des Scarborough Rapers genauestens beschreiben. Darüber hinaus stapeln sich im Haus Bücher und Filme über Serienkiller, Hardcore-Pornografie und sexuelle Abweichung. Sowohl Paul als auch Carla werden festgenommen. Noch kurz zuvor reicht Carla die Scheidung ein. Carla wird Anfang März von der U-Haft in eine psychiatrische Einrichtung verlegt. Während ihres Aufenthalts dort schreibt sie einen Brief an ihre Familie. Liebe Mom, Dad und Lori, dies ist der schwerste Brief, den ich je schreiben musste, und ihr werdet mich wahrscheinlich alle hassen, wenn ihr ihn gelesen habt. Ich habe das so lange für mich behalten und ich kann euch einfach nicht mehr anlügen. Sowohl Paul als auch ich sind für Tammys Tod verantwortlich. Paul war in sie verliebt und wollte Sex mit ihr haben. Er wollte, dass ich Schlaftabletten von der Arbeit hole, um sie damit zu betäuben. Er bedrohte mich und missbrauchte mich körperlich und seelisch, als ich mich weigerte. Es gibt keine Worte, mit denen man verstehen kann, was er mich durchmachen ließ. Dummerweise stimmte ich also zu tun, was er sagte. Aber irgendetwas, vielleicht die Kombination aus Drogen und dem Essen, das sie in dieser Nacht zu sich nahm, führte dazu, dass sie sich übergab. Ich habe so sehr versucht, sie zu retten. Es tut mir so leid. Aber keine Worte, die ich sagen kann, können sie zurückbringen. Ich würde gern mein Leben für ihres geben. Ich erwarte nicht, dass ihr mir jemals verzeiht, denn ich werde mir nie verzeihen. Als Carla realisiert, dass sie und Paul aufgeflogen sind, engagiert sie einen Anwalt. Dem gelingt es, mit der Justiz einen Deal auszuhandeln, der bis heute einer der umstrittensten in der kanadischen Rechtsgeschichte ist. Denn eigentlich würde Carla wegen zweifachen Mordes und weiterer Verbrechen angeklagt werden. Doch um Paul Bernardo ein angemessenes Urteil geben zu können, braucht die Staatsanwaltschaft dringend eine Aussage von Carla vor Gericht. Um sie dazu zu bringen, gegen ihren Noch-Ehemann auszusagen, bieten die Behörden ihr einen Deal an, den Carla nicht ausschlagen kann. Carla Homolka wird vor Gericht gegen Paul Bernardo aussagen. Dadurch wird dessen Verurteilung ermöglicht. Außerdem zeigt sie den Ermittlern die Tatorte in Pauls Haus und so können sogar noch DNA von Leslie und Kristen festgestellt werden. Darüber hinaus werden vor Ort Quittungen für den Kauf des Zements gefunden, in dem Leslies Leichenteile versteckt wurden. So haben die Ermittler ausreichend feste Hinweise für eine angemessene Anklage. Während der Tatortbegehung verhält sich Carla beinahe kindlich. Sie ist wie ein konservatives Schulmädchen gekleidet und spricht mit sanfter Stimme. Dennoch stellt sie einige Fragen, die merkwürdig und für die Situation absolut unpassend sind. Immerhin zeigt sie Ermittlern gerade den Ort, an dem sie und ihr Ex-Mann brutale Morde begangen haben. Im Gegenzug für ihre Kooperation vermindert sich die Haftstrafe, die Carla Homolka zu erwarten hat, drastisch. Auf nur 12 Jahre Gefängnis. Das Urteil wird noch im Juli 1993 durchgewunken. Dabei fällt das Gericht auf einen gut durchdachten Trick von Carlas Anwalt hinein. Denn Carla porträtiert sich gegenüber den Behörden als ein weiteres Opfer Pauls. Sie sei bei den Taten zwar anwesend, jedoch nicht beteiligt gewesen. Paul habe sie regelmäßig geschlagen, sie kontrolliert und ihr mit noch Schlimmerem gedroht, sollte sie sich ihm widersetzen. Carla Homolka sagt vor Gericht, wenn ich den Wasserhahn nicht ganz zudrehte, schlug er mich. Wenn ich nicht das Richtige gesagt habe, hat er mich geschlagen. Er hielt mir ein Messer an die Kehle. Er sagte mir, ich solle besser aufpassen. Er sagte, pass bei mir immer auf dich auf. Während all das teilweise stimmen mag, versteckt es die wahren Geschehnisse und das, was auch Carla Homolka den Geschädigten angetan hat. Neben Pauls Aussagen zeugen davon nur die Videobänder. Denn Paul und Carla haben ihre Taten ja gefilmt. Doch Carlas Anwalt hält die Videoaufnahmen mit den Taten für 1,5 Jahre lang unter Verschluss. Er sorgt mit dieser Maßnahme dafür, dass der Deal seiner Mandantin mit der Staatsanwaltschaft durchkommt. Hätten die Behörden geahnt, wie grausam die Verbrechen im Detail waren und wie sehr Carla Homolka an ihnen beteiligt war, wäre der Deal für sie möglicherweise anders ausgegangen. Als die Aufnahmen nach 1,5 Jahren doch an die Öffentlichkeit geraten, muss der Anwalt von Carla Homolka sogar sein Mandat niederlegen. Eine Anklage wegen des Zurückhaltens wichtiger Beweismittel verläuft ergebnislos. Erst als der Deal über eine nur 12-jährige Haftstrafe für Carla Homolka durchgewunken ist, bekommt das Gericht nun die Videobänder zu sehen. Und sie sieht darauf, dass Carla keineswegs nur eine unbeteiligte Zeugin der Vergewaltigung gewesen ist. Vielmehr tritt auch sie in den Videos ebenfalls als eine grausame Sadistin auf, die die Geschädigten quält und unter anderem ihre eigene Schwester brutal missbraucht. Hätte das Gericht von dem Ausmaß der Grausamkeiten von Carla Homolka geahnt, wäre sie wohl auch beim Beschluss eines Deals nicht mit einer solch geringen Haftstrafe davongekommen. Aber der Anwalt hat eben diesen Deal ausgehandelt. Und so kommt Carla Homolka am 4. Juli 2005 wieder frei. Sie saß 12 Jahre lang im Gefängnis, doch nun ist sie wieder eine freie Frau. Sie ist nur dazu verpflichtet, sich von Minderjährigen fernzuhalten und muss der Polizei regelmäßig ihre Meldeadresse mitteilen. Doch auch diese Auflagen werden bald wieder fallen gelassen. Carla Homolka kann wieder ein ganz normales Leben führen. Sie ist 35, als die Konsequenzen für ihre Beteiligung an den Morden und Vergewaltigungen hinter ihr liegen. Mittlerweile ist sie dreifache Mutter und lebt mit ihrem neuen Mann in Quebec. Paul Bernardo wird 1995 der Prozess gemacht. Aufgrund der Vielzahl an Beweisen und Anschuldigungen gegen ihn verschob sich der Prozessbeginn immer wieder. Er behauptet vor Gericht, er habe mit dem Tod von Leslie Mahaffey und Kristen French nichts zu tun. Vielmehr seien die Mädchen gestorben, als er sie mit Carla allein gelassen habe. Er ist in 2 Fällen wegen Mordes ersten Grades, in 2 Fällen wegen schwerer sexueller Nötigung, in 2 Fällen wegen Freiheitsberaubung, in 2 Fällen wegen Entführung und in 1 Fall wegen Erniedrigung eines menschlichen Körpers angeklagt. Für den Tod von Tammy Homolka und die Scarborough-Vergewaltigungsserie wird je ein separater Prozess eröffnet. Er plädiert zunächst in allen Punkten auf unschuldig. Aber die Beweislast spricht gegen ihn und Paul Bernardo wird in allen Punkten schuldig gesprochen. Das Urteil lautet lebenslang. Erst 25 Jahre nach dem Urteil kann er einen Bewährungsantrag stellen. Das versucht er 2018 auch. Doch vor Gericht scheitert er damit krachend. Die Behörden lehnen den Antrag ab. Die Verhandlung dauert gerade einmal 30 Minuten. Auch heute wäre Paul Bernardo noch eine Gefahr für die Gesellschaft. Er hätte ein zu großes Rückfallpotenzial, um ihn wieder auf freien Fuß zu setzen. Bei einem Test, der feststellen soll, ob Paul ein klinischer Psychopath ist, erzielt er 35 von 40 möglichen Punkten. Zum Vergleich, Carla Homolka kommt beim gleichen Test auf 5 Punkte. Laut forensischer Experten treffen auf Paul außerdem Narzissmus, Voyeurismus, Paraphilie und sexueller Sadismus zu. Die Festnahme und Verurteilung von Paul Bernardo und Carla Homolka tritt auch im Leben der Geschädigten und ihrer Angehörigen vieles los. Carlas Familie erfährt erstmals, was wirklich hinter dem Tod von Tammy steckt. Für sie wird ein neuer Autopsiebericht angefertigt. Die offizielle Todesursache ist nun als unklar eingeordnet. Entweder erstickte Tammy an ihrem Erbrochenen oder durch das Halotar, mit dem Carla sie betäubte. All die Jahre ahnten die Homolkas nicht, dass es ihre eigene Tochter und ihr Schwiegersohn waren, die Tammy so brutal aus dem Leben rissen. Das gesamte Umfeld von Carla und Paul ist geschockt darüber, was hinter der Fassade des Paares, das alle an Barbie und Ken erinnerte, geschah. Die Eltern von Leslie Mahaffey und Kristen French bekommen endlich Gewissheit über das Schicksal ihrer Töchter. Jane Doe erfährt zum ersten Mal überhaupt von der zweifachen Vergewaltigung, die sie erleiden musste. Sie war zum Tatzeitpunkt bewusstlos und kann sich an nichts erinnern, als die Polizisten ihr von den verstörenden Videoaufnahmen der Tat erzählen. Während Paul bis heute im Gefängnis sitzt, versucht Carla immer wieder Anschluss in der Gesellschaft zu finden. Sie heiratete neu, bekam Kinder und half zeitweise an einer kanadischen Schule aus. Dort arbeitete sie ehrenamtlich mit den Kindern zusammen. Doch als bekannt wird, wer die neue Schulaufsicht ist, werden die Eltern rasend. Schon bald verliert Carla ihre Anstellung an der Schule. Wohin auch immer es sie in ihrem Leben ziehen wird, sie wird wohl nie irgendwo willkommen sein. Die Taten von Paul Bernardo und Carla Homolka sind auch 30 Jahre später noch erschütternd. Insbesondere da Paul durch die Missbrauchsserie in Scarborough ja eigentlich früh auf dem Radar der Ermittler auftauchte. Wäre alles anders gelaufen, dann wäre es nie zum Tod von Tammy Homolka, Leslie Mahaffey und Kristen French gekommen. Doch nun stehen drei Familien ohne ihre Töchter da. Und zahlreiche weitere Mädchen und Frauen wurden durch die Verbrechen des Paares traumatisiert. Dass Carla Homolka nach nur 12 Jahren wieder aus der Haft entlassen wurde, wird bis heute kontrovers diskutiert. Einige nehmen an, sie sei tatsächlich derart von Paul manipuliert worden, dass sie die Situation nicht objektiv betrachten konnte. Andere hingegen sehen in Carla eine mindestens ebenso brutale Täterin wie in Paul. Was sind eure Gedanken zu dieser Serie von Verbrechen? Denkt ihr, dass Carla wirklich so sehr manipuliert und unter Druck gesetzt wurde, dass die vergleichsweise geringe 12-jährige Haftstrafe gerechtfertigt ist? Schreibt mir gerne Antworten auf diese Fragen in die Kommentare. So, das war's auch schon mit der heutigen Episode. Sollte die Episode euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne mit 5 Sternen. Das würde mich mega freuen und auch gleichzeitig unterstützen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr die Episode hört. Und hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin. Ciao, Leute.